Ein herzliches Willkommen zu diesem Sonntag Mitte Juni. Wir grüßen Sie und freuen uns über alle, die es da sein können.
Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Wir wissen, dass hinter manchen Namen manche Wunder stecken, dass sie hier sein können, wieder gesund geworden sind oder nach längerer Zeit wieder da sind. Herzlich willkommen. Wir haben uns heute schon mehrmals gefreut an dem Wochenspruch für diese neue Woche. Was wären wir ohne diese Worte? Das sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. In manchen Gemeinden ist es üblich, dass man den Wochenspruch miteinander spricht. Das könnten wir gerade mal probieren. Erst schön kurz. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und wir fangen die Bibelstunde an mit einem Loblied. Nummer 48 in Ihrem Buch, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Danke, Schwester Renate. In den letzten Tagen hat mir jemand ins Postfach ein Stichwort gelegt, ein Aufsatz mit dem umständlichen Wort Uncertainty Fatigue. Eine Erschöpfung, die daher kommt, dass dauernd etwas unsicher ist. Die Müdigkeit, die Erschöpfung wegen den vielen Unsicherheiten. Manche kennen das Wort sicher schon länger, aber wir haben uns gefreut, dass heute etwas gegen diese Erschöpfung getan wird, damit ihr wisst, was man wissen kann. Da hört eine ganze Portion Ungewissheit auf. Danke für dieses Thema. Es passt übrigens auch sehr gut zu diesem Jahr, wo wir in den Bibelkursen uns mit den Briefen des Neuen Testamentes beschäftigen. Und danke, dass Sie beide gekommen sind, Lilian Müller, Gerald Müller. Es ist vieles, was wir gerade gesungen haben, der dein Leben gesegnet. In wie viel Not hat nicht der lebendige Gott geholfen, geführt, geleitet. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und wir staunen mit über das, was Ihnen Jesus anvertraut hat. Das Erste, was ich persönlich von Müllers hörte, war, es ist eine Familie mit 7 Kindern und sie sind in China. Und dachte ich, oh China, 7 Kinder. Ich habe dann gehört, dass Ihnen der Zooblick gewiss war in China. Ja, oh ja, sehr schön. Es war eine ganz besondere Epoche, wo für die christlichen Fachkräfte international ein Zeitfenster aufging, wo man an einer Universität Menschen suchte, gute Leute, Akademiker, die an der Universität in der Mandschurei unterrichten. Und das Zeitfenster konnten Müllers nutzen. Also es ist immer noch zum Staunen, man kriegt noch Gänsehaut, wie das möglich war. Es gäbe noch viel zu der Familie, vielleicht fügen Sie nachher noch mehr ein. Gerald Müller hat Agrarwissenschaft studiert, dazu neuere Fremdsprachen, Linguistik, also es war dann perfekt für die Stelle an der Uni in China. Und dann tätig als Übersetzer, als Dolmetscher, das kann man genießen, wenn man Leute aus fremden Ländern, zum Beispiel bei der Missionskonferenz in Stuttgart am Himmelfahrtstag erlebt. Dann eben die Zeit in China mit christliche Fachkräfte international. Viele kennen das Werk in Verbindung mit Hilfe für Brüder. Dieses Werk heißt Co-Workers International. Oh ja, das sind sie alle drei. Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte, Co-Workers. Für jeden Lebensabschnitt offene Türen weltweit. Seit 2008 sind Müllers bei Co-Workers in Stuttgart tätig, als Projektkoordinator, als Betreuer von Fachkräfteeinsätzen in Afrika und Lateinamerika. Sie haben 7 Kinder und jetzt hoffe ich, dass ich auf dem neuesten Stand bin. 4 Enkel? Ja. Sehr schön. Und Sie erwarten noch weitere. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Danke für alle Vorbereitungen, danke für alle Verbundenheit und dass es heute wieder gelingt, dass Sie mit uns sind. Und wir singen vor der Bibelarbeit ein Lied. Das passt ganz gut, bevor man eine Predigt oder eine Bibelarbeit hört. Jesus, du des Lebens, Herr, wir wollen hören, was du sagst. Die Nummer 37 in Ihrem Buch.
Also ihr merkt schon, es wird noch ein langer Tag, gell? Das Einzige, was ich versprechen kann, ist, ich versuche vor 19 Uhr fertig zu sein. Wann fängt das Spiel an heute Abend? Um 9. Ach, dann haben wir noch 2 Stunden mehr Zeit. Gut, ist das 19 Uhr. Ich dachte, ja, wenn wir bis 21, dann hätten wir noch 2 Stunden mehr machen können. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder hier sein dürfen. Es ist nicht das erste Mal, aber es ist jedes Mal ein Privileg, wieder hier bei den Eidlingern zu sein. Wir sind lange umbetet worden und selbst wenn wir auf Heimataufenthalt waren aus China, dann durften wir hier schon auch mal erzählen. Das Bild ist von damals, ganz klar, kein ganz aktuelles Bild, weil mittlerweile eben auch die 4 Enkel schon dazugekommen sind. Sind wir sehr dankbar dafür, dass hier so viel gebetet wurde, was wir dann erst im Nachhinein rausgefunden haben, während der Jahre, als wir in China waren. Wir hatten, außer dass wir das Evangelium in ein kommunistisches Land tragen durften, eben auch das Vorrecht, zu unseren 3 Kindern, die wir schon hatten, in China noch 4 dazu zu bekommen. Zum Schluss nochmal Zwillinge. Und die kamen zu früh und wir haben monatelang um ihr Leben gekämpft und gerungen, medizinisch und im Gebet. Und sie sind ganz gesund aufgewachsen heute und ohne Einschränkungen sind wir sehr, sehr dankbar, dass das so schön geworden ist, folgen auch Jesus nach. Und insgesamt 4 Situationen, wo wir dachten, während der China-Zeit, wir müssten ein Kind hergeben und dort in dem Land beerdigen. Der hat es ganz gnädig gemacht, wie gut alles geworden ist. Da sind auch die Gebete von hier aus mit dran beteiligt. Deshalb diese Verbundenheit und der Dank dafür. Und wenn wir jetzt hier Coworkers schon stehen haben, ich mache es schnell, es wird kein Missionsvortrag, aber dass sie sich bewusst machen, hey, das ist ein cooler Verein, der von Stuttgart aus Missionen weltweit betreibt. Ich bin sicher, sie kennen das auch alle schon, aber vielleicht kennt es nicht jeder und nicht jeder muss selber in die Mission gehen, aber wenn sie zurückgehen in ihre Familie, in ihre Gemeinde, in ihren Hauskreis und sagen, was, du willst mit dem Beruf in die Mission? Oh, da habe ich am Sonntag jemanden gehört von Stuttgart, die machen genau das. Wir selber waren nämlich mit dem, was damals christliche Fachkräfte, heißt heute Coworkers Fachkräfte, mit dem Beruf in die Mission. Und es gibt ja fast keinen Beruf, der nicht irgendwo weltweit auf dem Missionsfeld gebraucht wird. Ärzte, Hebammen, Krankenpflege, Ausbilder, dann auch mit Techniker, Handwerker, Ingenieure, Lehrer, Sozialarbeiter. Es gibt so viele starke Möglichkeiten, mit den eigenen Gaben und Fähigkeiten weltweit der Gemeinde Gottes zu dienen. Und da durften wir auch selber mit dabei sein. Fast jeder Beruf wird irgendwo gebraucht. Dann gibt es die Projekte, das hieß früher Hilfe für Brüder, notleidende Geschwister finanziell zu unterstützen, auch die Geschwister in der Verfolgung. Das ist einer unserer Schwerpunkte über den sogenannten Paul-Schneider-Fonds, dass wir als Missionswerk in den schwierigsten und bedrängtesten Ländern der Welt mit dazu beitragen dürfen, dass die Geschwister das Evangelium weitertragen, dass ihre Not gelindert wird. Das setzt sich eben zusammen aus Verbreitung des Evangeliums und Verbreitung von Gottes Wort, dass wir dann auch vor Ort helfen, wo Kinder versorgt werden müssen oder in seltenen Fällen eben auch in Katastrophensituationen, Fluchtsituationen auf Kuba, dass wir immer mal ganze Container mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und anderen Versorgungsgütern nach Kuba schicken, um die Geschwister zu unterstützen, dies wiederum verteilen vor Ort im Namen Jesu und da empfängt jemand vielleicht eine Packung Haferflocken aus Deutschland und der Bruder vor Ort sagt, hier, das darf ich dir geben, im Namen von Jesus und im Namen der Geschwister aus Deutschland, die uns diese guten Gaben geschenkt haben. Was jetzt heute vielleicht weniger, also mit unter 19 ist jetzt gerade mal dünn, das macht aber nichts. Nehmt's mit oder nehmt's nachher draußen am Infotisch mit, dieses etwas orange eingefärbte, das sind unsere Freiwilligendienste, wo man nach dem Abitur oder nach der Berufsausbildung ein Jahr unterstützend in der Mission tätig ist. Und das sind dann die Coworkers Freiwilligen, die jedes Jahr 55 junge Leute weltweit entsenden, um Missionare vor Ort zu unterstützen. Starker Dienst, wenn es Lernhelfer sind, damit so Familien wie wir mit vielen Kindern eben nicht nach Hause kommen müssen, sondern dann vor Ort beschult werden über das Fernschulmaterial durch den Lernhelfer. Ganz starker Dienst. Und auch hier wiederum, wenn es Studierende unter uns gibt oder ihr jemanden kennt, der studiert, vielleicht in Liebenzell oder an einer regulären Hochschule, dann kann man mit uns auch Fachpraktika machen. In ganz vielen Bereichen kann man Teile seines Studiums, egal ob Bachelor, Master oder eben Doktorprogramm, dann auch für seine Datensammlungen, für die Bachelorarbeit, kann man dann in die Mission gehen, in die christliche Entwicklungszusammenarbeit und dort seine Arbeit schreiben oder Daten sammeln. Und jetzt unser jüngstes Baby im Programm sind unsere ältesten Mitarbeiter. Rentnerprogramm will ich nicht sagen, darf ich auch nicht sagen, deshalb heißt das Generation Plus. Das ist die Generation mit dem Plus an Lebenserfahrung, mit dem Plus an Weisheit, mit dem Plus an Berufserfahrung. Alles, was über 55 ist und sich noch fit genug fühlt für 3- bis 4-monatige Einsätze. Ganz konkrete Aufgaben, hier mal eine Solaranlage für ein Krankenhaus installieren, einen Brunnen bohren oder was unterrichten, als Berater rausgehen. Gibt es nochmal tolle Chancen, da aktiv zu werden, aber natürlich nicht jahrelang, sondern eher so Monate. Nehmt euch gerne draußen das Infomaterial mit. Und wenn ihr so viel zu tragen habt, dass ihr es nicht mehr auf die Arme kriegt, wir haben auch unsere schönen Coworkers-Taschen wieder dabei, nehmt euch auch gerne eine Coworkers-Tasche, ob mit Inhalt oder ohne, die darf ich euch schenken im Namen der Kollegen in Stuttgart. Genau, damit ihr wisst, reden wir über Fußball, ja? Muss sein, ich habe die neueste Idea Spektrum mitgebracht. Und da sind zwei Sachen drin, die mit Fußball zu tun haben. Es hat eine Umfrage stattgefunden. Wie schätzen Sie die Chance der deutschen Mannschaft auf den Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft? Und es wäre interessant, mal hier rum zu fragen. 20% der Deutschen, und jetzt betone ich das, 20% aller Deutschen sind gewiss, dass die deutsche Nationalmannschaft Fußball-Weltmeister 2026 wird. 20% sind gewiss. Das steht so da, ich zitiere, ja, also ich erfinde das nicht. 20% sind gewiss, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Weltmeister wird. Was drücken diese Leute aus? Verblendung, Illusion, eine Neigung zu übertriebenen Hoffnungen. Was sie im Grunde genommen ausdrücken ist, sie hoffen es. Also sie gehen stark davon aus. Sie trauen es der deutschen Mannschaft zu. Sie halten es durchaus für möglich, dass Deutschland dieses Jahr Weltmeister wird. Also diese Gewissheit ist ein, wäre schön, wenn es so wird, hoffen wir das Beste, könnte klappen. Ja, so möchte ich es mal zusammenfassen, könnte klappen. Ich glaube das auch übrigens. So, könnt ihr mal sehen. Ich lese euch ein zweites Zitat vor, selbe Idea Spektrum, die haben ein Porträt der christlichen WM-Fußballer erstellt. Und da gibt es einen Jerry Mina, der spielt normalerweise in Italien. Sein Zeugnis lautet so: Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und das hat mich gefreut, dass hier einer ist und zu jedem Fußballspieler gibt es dann einen Bibelvers oder eine Aussage über die Liebe Gottes. Und dieser Jerry Mina, dass er das so sagt mit Römer 8, Vers 28, wir wissen, dass alle Dinge zum Besten dienen, die zu Gott gehören. Und das hat mich gefreut. Das ist eine ganz andere Gewissheit als die, die hoffen, dass die deutsche Mannschaft dort ins Endspiel und dann auch dort den Sieg errängt. Und wir leben in Zeiten, wo Gewissheiten wegbrechen. Ich erlebe das sehr viel. Wir kommen auch rum in vielen Gemeinden hier im Schwarzwald und bis hinter Pforzheim und eigentlich in ganz Württemberg sind wir unterwegs, dass doch viel Unsicherheit da ist in den sich verändernden wirtschaftlichen Gegebenheiten der letzten Jahre, seit Corona, dann auch mit den verschiedenen Programmen, die unsere Wirtschaft ja doch langsam auch fast zum Erliegen bringen. Ich will nicht übertreiben, aber es ist doch ein Gefühl von, die Energiepreise sind hoch, die Märkte sind zum Teil verschlossen, die Versorgungslinien unterbrochen durch die diversen Kriege, Ukraine und Iran-Krieg und so weiter. Plötzlich brechen ganz viele Gewissheiten weg, wo jemand sagt, Mensch, ich habe doch vor ein paar Jahren erst mein Häuschen gekauft für meine junge Familie und habe mich darauf verlassen, dass ich beim Bosch alt werde und ich dieses Haus abbezahlt habe, bis ich in Rente gehe. Das war meine Gewissheit, ein Stück weit, dass die Gegebenheiten der ersten 20 Jahre der 2000er Jahre auch so, dass das so weitergeht. Und das ist plötzlich in ganz vielen Bereichen, zieht sich das durch, dass Dinge, die uns Halt gegeben haben, Sicherheit, Zuversicht, wegbrechen. Dann geht man natürlich noch rein in die Medien und wenn man so ist wie ich, dass man sehr gerne Nachrichten liest. Ich brauche ganz wenig so mit Mediakanälen, also mit Instagram und so weiter. Das ist nichts für mich. TikTok schon gerade gar nicht. Aber Nachrichten gucke ich schon gerne und ich bin so deprimiert in letzter Zeit, in den letzten Monaten, dass man denkt, es gibt überhaupt keine Gewissheit mehr. Allianzen brechen weg, die NATO, Leute, die eigentlich dachten, wo wir sind unsere Partner, fühlen sich plötzlich an wie Feinde. Und so ist doch ganz vieles, wo wir sagen, das sind Sachen, auf die wir uns verlassen haben. Unser ganzes Leben lang, man wusste, wo der Feind ist, man wusste, wo die Allianzen sind. Und da brechen Gewissheiten weg, Sicherheiten. Andere, die dann auch Mühe haben noch mit der Wahrheit, dass wir sagen, es muss doch eine Wahrheit geben, die so zuverlässig ist, dass jeder Mensch, egal ob er Christ ist oder nicht, zustimmt und sagt, ja, das ist Wahrheit. Und selbst diese Zeiten sind vorbei, weil wenn man mit Dingen kommt, wo man sagt, das ist doch wahr, dann gibt es immer jemanden, der sagt, ich kenne aber eine andere Wahrheit oder dann ist das deine Wahrheit, ich habe aber meine Wahrheit. Oder ich habe eine alternative Wahrheit. Da gibt es ganze Präsidenten, die mit alternativen Wahrheiten arbeiten und damit sozusagen der Wahrheit den Stecker ziehen und sagen, du kannst dir deine eigene Wahrheit erzeugen. Und deshalb ist dieser erste Johannesbrief, den wir heute betrachten, so wichtig, dass dieser Johannes war ja aus dem engsten Jüngerkreis, war von Jesus berufen worden am See Genezareth zusammen mit seinem Bruder Jakobus, hat von Anfang an Jesus erlebt, hat ihn erlebt in seinem Wirken auf dieser Erde, in seinem Heilen, in seinem Predigen. Dieser Johannes, der dann später Jerusalem verlassen musste, als die Zeit der Christenverfolgung begann, der Apostel Jakobus blieb, aber Petrus und Johannes haben die Stadt auch verlassen, der geschrieben hat an die Gemeinden und der in die Verbannung geriet aufgrund seines Glaubens auf die Insel Patmos, der die Offenbarung geschrieben hat. Als diese Zeit der Verbannung zu Ende ging, zurückging nach Ephesus und jetzt am Ende des ersten Jahrhunderts, also er ist der letzte lebende Apostel, ein Augenzeuge, der Jesus noch selber erlebt hat, erlebt jetzt, dass auch in den Gemeinden Sachen einbrechen, die vieles an Gewissheiten und das war doch immer so, plötzlich wegbrechen und verändern. Wir müssen uns das bewusst machen, dass dieser Brief ganz spät im ersten Jahrhundert geschrieben wurde, wahrscheinlich 96 nach Christus, nach dem Aufenthalt von Patmos, wo er nicht aktiv eingreifen konnte in das Geschehen in den Gemeinden als Apostel, als Autorität, sondern dass er hinterher merkt, Mensch, da sind einzelne Gemeindeleiter, die sich unglaublich aufspielen und die auch die abweisen, die im Namen von Jesus unterwegs sind, also so kleine Fürstchen, die so ihre Gemeinde unter die Knute nehmen und wo dann der Johannes vorwarnt. Dann, dass er uns auffordert, in dem dritten Johannesbrief zur Gastfreundschaft, dass wir reisende Prediger und Evangelisten aufnehmen sollen und damit zu Mitarbeitern werden, zu Coworkers an der weltweiten Mission, indem wir Missionare unterstützen. Und der den ersten Johannesbrief schreibt, weil er festgestellt hat, Mensch, in den Gemeinden, da sind Sachen reingekommen, die die Grundwahrheiten unserer christlichen Überzeugung tatsächlich in Frage stellen. Da sind Leute, die sagen, Ja, ihr sagt immer, Jesus ist Gott und Jesus ist Gottes Sohn. Das kann überhaupt nicht sein. Also wie gesagt, Menschen der zweiten Generation nach Jesus, nicht der ersten Generation, die auch das Pfingsterleben miterlebt hat, die so den ganzen Aufbruch der Urgemeinde miterlebt hat, sondern über das Berichten der Gläubigen dann auch sich der Gemeinde angeschlossen haben und dann Dinge hineintragen, die alles andere in Frage stellen. Also mit dem Sohn Gottes, nee, das kann man wirklich nicht so sagen. Er war ja doch mehr so auch ein Prophet und ein Mensch und so weiter. Und schon mal Gott selber, das geht auch nicht. Dann haben sie Gedanken reingebracht von, wir müssen unterscheiden zwischen Geist und Körper. Ich muss meinen Geist rein erhalten, weil das ist der Teil, der später in den Himmel geht. Aber Körper, das ist Materie, das ist Kohlenstoff, Wasserstoff und was und so weiter. Das gehört zur Erde. Ich kann mit meinem Körper sündigen, so viel ich will. Das gehört nur zur Erde. Das hat mit meinem ewigen Leben im Himmel nichts zu tun. Da geht mein Geist hin. War eine der Strömungen der Zeit, in die der Johannes jetzt hineingerät und merkt, Mensch, das hat sich aber schon ganz schön ausgebreitet in den Gemeinden. Dann haben wir eine Bewegung von, wir müssen unterscheiden zwischen Laien und Profigläubigen, Theologen. So, also, dass man da eine Unterscheidung macht und sagt, das eine ist bedeutender als das andere. Und wenn wir uns jetzt heute mal umschauen und sagen, wir gehen auf die Straße und sagen, Jesus ist Gottes Sohn, dann kriegst du Stress mit den Muslimen. Wenn du sagst, Jesus ist Gott, dann kriegst du Stress mit den Zeugen Jehovas und den Siebentags-Adventisten. Allein diese Behauptung und unsere Überzeugung und Gewissheit, Jesus ist Gott und Jesus ist Gottes Sohn, ist heute schon eine Provokation. Und dann noch dazu zu sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der einzige Weg zum Vater und nur der Glaube an Jesus rettet. Rettender Glaube bezieht sich immer auf die Person von Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg. Natürlich wirkt es in der heutigen Gesellschaft sowas von intolerant, sowas von fundamentalistisch, sowas von radikal. Und die neueste Idee enthält drei Artikel darüber, wie Christen in den deutschen Medien verrissen werden. Wie sie als radikal, fundamentalistische, konservative Bedrohung unserer Gesellschaft dargestellt werden. Allein wenn die Logos Hope, dieses Schiff, in Hamburg anlegt, gibt es im Fernsehen eine Sendung über die bösen, radikalen Christen, die auf diesem Schiff eine Kleiderordnung haben für ihre Mitarbeiter. Da haben die hat der NDR in der Hafenbehörde von Hamburg angerufen, hat gefragt, durfte dieses Schiff überhaupt bei Ihnen anlegen, wenn die so strenge Kleidervorschriften haben? Weil sie es nicht ertragen können, dass Christen rumfahren im Schiff, Tausende von Menschen heilen, Gutes tun, aber dann wird auf die Christen eingetroschen. So, wir sind die Radikalen und der Johannes erlebt das eben in den Gemeinden, dass diese Strömungen reinkommen. Nächste Strömung, und das ist wichtig für uns, ist die sogenannte Lehre der Gnosis. Das ist, nennt sich wird im übertragenen Sinne Erkenntnis, dass es Leute gibt, die sagen, ja, du hast das Wort Gottes, damit fängt's an, aber mit der Gnosis, wenn du noch bestimmte Schritte gehst, so ein bisschen im Geheimen, da kannst du noch auf so einer spirituellen Ebene kannst du noch in Tiefen gelangen, das schaffst, da kommst du mit der Bibel gar nicht hin oder in der Gemeinde. Also so wie so eine Sonder, ich kann noch mehr wissen als du, wenn ich mich dieser Gnosis öffne. Und das alles ist der Hintergrund zum ersten Johannesbrief, wo er sagt, wir müssen bestimmte Dinge als Gewissheit festhalten. Und ich lese uns mal das fünfte Kapitel, das wird heute im Mittelpunkt stehen, aber mehr die zweite Hälfte, dass wir nur eine Idee haben, in welche Situation hinein schreibt Johannes, warum schreibt er, mit welcher Motivation, wem hat er geschrieben, einem ganzen Verbund von Gemeinden in der Region von Ephesus, um diesen Strömungen und Kräften entgegenzustehen und ihnen Gewissheiten zu geben, die über das hinausgehen, wo wir sagen, ich hoffe, ich halte es für möglich, könnte sein. Das Ganze hat einen ernsten Hintergrund. Ich habe den Glauben an Christus als den rettenden Glauben verkündigt und kam hinterher ins Gespräch mit einem älteren Mann. Und dann habe ich ihn gefragt, wissen Sie um Ihre Errettung? Ja, ich glaube an Jesus. Also sage ich, dann freuen wir uns doch, wir gehen in den Himmel. Und er sagte, ach, das kann man doch so nicht wissen. Und dann war ich ganz erschrocken und sagte, also ich hoffe ja nicht, dass Sie das eine vom anderen trennen. Na, er sagte, das ist doch vermessen. Das muss doch Gott entscheiden, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Naja, jetzt war ich nur ungefähr halb so alt wie der Herr und da fühlt sich der Tod noch sehr weit weg an. Aber ich dachte, und ich habe es ihm dann auch gesagt, und sagte, lieber Mann, lieber Bruder, das wäre mir zu wenig, wenn ich auf die Ewigkeit zugehe und nicht gewiss sein kann, dass ich bei Gott angenommen bin. Ich nenne mich Christ und bin unterwegs, aber ich weiß nicht, ob ich nachher in den Himmel komme. Das wäre mir zu wenig. Wir brauchen Gewissheiten in diesen Dingen, dass ich sagen kann, ich weiß. Und aus diesem Schmerz heraus, den ich damals empfunden habe, stehe ich heute hier, weil ich den Wunsch hatte, als die Schwester Friederike eingeladen hat, den ersten Johannesbrief mit euch zu betrachten und dann an den Punkt zu kommen, wo wir alle nach Hause gehen und sagen, ich weiß, wir wissen, weil wir dazu ermutigt werden, tatsächlich zu wissen und nicht nur zu hoffen oder ja, könnte klappen, aber ich bin nicht ganz sicher. 1. Johannes 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also hier ist schon mal das Erste, dass ein Aspekt von Glaube, ein Vertrauen auf das, was Gott getan hat durch Jesus Christus, schenkt uns einen Sieg, durch den wir die Welt überwunden haben. Wer ist es aber, der die Welt überwindet? Wenn nicht, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ihr spürt schon, das ist dem Johannes ganz wichtig. Wenn wir diesen Sieg haben wollen, Sieg im Glauben, ein Sieg, der die Welt überwindet, auch alles, was uns Mühe macht, was uns Not macht, was uns Angst macht, was uns herausfordert auf dem Weg der Nachfolge, diesen Sieg erhalten wir, wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Mit weniger dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Jesus war kein Sozialreformer, der eine gute Idee hatte und für diese gute Idee sein Leben verloren hat. Er war kein Revolutionär, der die Römer aus dem Land werfen wollte, um eine Theokratie oder einen jüdischen Radikalstaat dort zu gründen, sondern er war der Sohn Gottes, der den Willen des Vaters getan hat bis zum Schluss. Und Gott selber zeugt von diesem Sohn. Dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Ja, wir kennen die Stelle, die Taufe am Jordan. Jesus, der sich in die Reihe stellt mit den Sündern, die vor dem Johannes stehen und sagen, ich will mein Leben ändern. Ich möchte Buße tun, ich möchte ein neues Leben anfangen. Macht euch bereit für die Ankunft des Gottessohnes. Das war die Botschaft von Johannes. Und da stellt sich Jesus mit in die Reihe dieser Sünder, der eine, der es nicht nötig hatte und sagt, ich gehe in dieses Wasser, ich tue das, was ich eigentlich nicht nötig hätte, weil ich den Platz des Sünders einnehme, dort im Wasser und später auf dem Kreuz, wo er sein Blut hat fließen lassen. Gottes Zeugnis ist größer, denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Der Himmel öffnet sich, Jesus kommt aus dem Wasser, die Taube ist da, der Heilige Geist ist gegenwärtig und die Stimme Gottes, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also tatsächlich so, dass Gott selber Zeugnis gibt von seinem geliebten Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich, eine Überzeugung, die wir in uns tragen. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Also wir haben ein Geschenk empfangen, ewiges Leben, durch den Sohn Gottes, der uns dieses Leben vermittelt hat, als ein Geschenk, wenn wir an ihn glauben. Und jetzt kommt einer dieser Sätze, die so klar und so scharf sind, dass wir nur noch eine Frage beantworten müssen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und dann ist nur noch diese Frage, hast du den Sohn? Ist der Sohn Gottes dein Retter, dein Anwalt? Ich habe schon das ein oder andere Mal einen Anwalt gebraucht, als ich einen Autounfall verursacht habe. Wenn du vor dem Richter stehst, tust du gut daran, einen guten Anwalt dabei zu haben. Sonst wird die Strafe für dich wahrscheinlich höher sein, als wenn der Anwalt es versteht, dich da rauszukämpfen. Und wenn du vor Gott als Richter stehst, ist nur noch die Frage, hast du den Sohn? Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben, der hat diesen Anwalt bei sich, der hat alles, was er braucht, um in dem Licht des heiligen, ewigen Gottes zu stehen und zu bestehen. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist so klar, so scharf, so schlicht, dass wir jeden Menschen, dem wir begegnen, fragen dürfen, geht es deiner Seele wohl? Hast du den Sohn? Bist du versöhnt mit dem ewigen, lebendigen Gott? Und wenn nicht, dann schau, dass du zugreifst, wenn Gott dir ewiges Leben schenken möchte in dem Sohn. Johannes schreibt über Bitte und Fürbitte. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Ja, und jetzt wird es interessant. Diese zweite Hälfte des fünften Kapitels, da steht insgesamt 6-mal das Wort, damit ihr wisst. Nicht damit ihr ein bisschen bestärkt werdet oder um eure Hoffnung oder irgendetwas Abgeschwächtes, sondern damit ihr wisst. Es ist ein Wissen, es ist eine feste Gewissheit, die über ein reines Hoffen hinausgeht oder über ein Fürwahrhalten. Damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist das Entscheidende. Ich glaube an den Namen des Sohnes Gottes, als es ist kein anderer Name dem Menschen gegeben, worin er gerettet werden muss, als allein der Name Jesus Christus, haben die Apostel bezeugt in Jerusalem, als sie angeklagt wurden in Apostelgeschichte 4. In dem Namen Jesus ist allein Rettung für den Menschen. Und wer daran glaubt, der darf wissen, dass er das ewige Leben hat. Ich bin selber so sehr dankbar, dass es da steht, dass ich es einfach mehrfach noch ein paar Mal betonen werde, weil ich das möchte, dass es rauskommt. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Also wir sind in einer Verbindung mit dem lebendigen Gott, dass unser Beten sich auch verändert. Es ist eben nicht Reden gegen eine Betondecke oder mit einem, ja, ich weiß auch nicht, wer mein Gegenüber ist, wenn ich rede, sondern dass unsere Gebetsleben davon beeinflusst ist, dass wir um unsere Kindschaft wissen. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Also unsere Gebete verschränken sich sozusagen mit dem Willen Gottes. Jakobus warnt seine Leser davor und sagt, nicht bitten, um es in euren eigenen Lüsten zu verschlingen. Ihr bekommt nichts, wenn ihr einfach aus eurem Egoismus heraus, Herr, schenkt mir einen Lottogewinn, Herr, ich bräuchte dringend einen Porsche, wenn es sein muss, ja, dann gib mir wenigstens einen E-Porsche oder irgendwas. Nein, sondern unser Wille im Gebet vereinigt sich mit dem Willen Gottes für unser Leben und dass wir dann wissen, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Also auch da ein festes Wissen, ein Vertrauen darauf, dass Gott uns jetzt im Gebet begegnet und unsere Gebete hört und erhört. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tod. Es gibt eine Sünde zum Tod, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tod. Also das ist natürlich eines der herausforderndsten Verse in dem ganzen Brief und vielleicht auch im Neuen Testament, weil auch Jesus davon spricht. Es gibt eine Sünde wider den Heiligen Geist. Hier spricht Johannes davon, dass es eine Sünde gibt zum Tod. Aber das ist das Schöne daran, dass ein Mensch, der denkt, Herr Jesus, kann es sein, dass ich diese Sünde begangen habe? Der hat sie garantiert nicht begangen, weil ein Mensch, der sie begeht, dem ist das gerade egal, ob er diese Sünde begangen hat. Der hat sich gegen Gott gewandt, er lehnt Gott ab als Schöpfer, als Vater, Jesus als seinen Sohn, als Retter und läuft seinen Weg und dem ist es egal, ob er diese Sünde begangen hat. Also ich darf euch trösten, wenn hier jemand jemals an den Punkt kommt, wo er sagt, ich habe eine Sünde begangen, die ist so schwer, mir kann nicht vergeben werden. Sei getrost, du darfst beten, Gott nimmt an, andere dürfen für dich beten. Hier geht es darum, dass wir umkehren dürfen und dann auch wieder bei Gott angenommen werden. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, wir alle fallen in Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tod. Die Bewahrung in Christus. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Ja, da ist der Johannes ganz krass, dass er sagt, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Weil wir selber erleben, ich sündige doch eigentlich die ganze Zeit. Aber in den Augen Gottes sündigst du nicht, weil er dich in Christus sieht. Und dann guckt er jemanden an und sagt, du selber schämst dich. Und Gott schaut dich an und sagt, ich sehe keine Sünde, ich sehe nichts. Du bist in Christus, als ob du noch nie gesündigt hättest. Unglaublich, was für Augen Gott hat. Wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Nichts kann uns reißen aus der Hand Gottes. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Also, dass wir Gott erkennen dürfen, wer Jesus gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, wir sind in Christus geborgen für Zeit und Ewigkeit in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Starkes Zeugnis hier, weil so viele sagen, das steht doch gar nicht in der Bibel, dass Jesus Gott war. Doch im Hebräerbrief und hier im Johannesbrief steht es ganz klar, Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Dinge, die wir wissen dürfen. Und das Schöne ist, was dürfen wir wissen? Ich fasse das jetzt mal zusammen und gebe euch noch ein paar praktische Beispiele, weil andere in der Bibel das auch schon erlebt haben. Johannes schreibt, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Das haben wir eben gelesen. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Er ist der von Gott gesandte Retter, das haben wir eben schon festgestellt. Der gekreuzigte und auferstandene Herr, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Hat, einfach nur hat. Ganz wichtig, nicht er wird bekommen. Es ist nicht so, dass wir von Gott vertröstet werden und sagen, ja, glaub an Jesus. Die Welt liegt im Argen, ihr werdet als Nachfolger Christi unglaublich viel Stress haben und es wahrscheinlich noch bereuen, dass ihr Christen geworden seid, aber seid getrost nach eurem Tod, da wird's richtig schön. Da bekommt ihr das ewige Leben und das macht Gott nicht. Das ist den Christen oft vorgeworfen worden, ich weiß nicht, ob ihr früher George Orwell gelesen habt, 1984, Farm der Tiere. Da ist es nämlich so, da tritt ein Rabe auf und der Rabe symbolisiert die Pfarrer und der steht vor den Tieren und sagt, seid getrost, wenn ihr euch den Schweinen unterwerft und alles so macht, wie es von euch erwartet wird, ja, ihr müsst hart arbeiten und das tut weh und ihr werdet Hunger haben, aber auf euch wartet Sugar Candy Mountain, also ein Bonbonberg. Auf euch wartet nach eurem Tod der Bonbonberg. Wenn ihr jetzt gehorsam seid der Obrigkeit und hart arbeitet für wenig Geld, dann wartet auf euch nach dem Tod der Sugar Candy Mountain, der Bonbonberg. Und da habe ich gedacht, nee, und das ist genau das nicht, was Gott tut, sondern sagt, ihr habt das ewige Leben, die Freude und der Frieden und der Reichtum und die Schätze, die uns in Christus geschenkt sind für Zeit und Ewigkeit, die dürfen wir heute schon genießen. Das macht unser Leben reich und schön. Das ist kein Vertröstetwerden auf nach dem Tod wird's besser, es wird besser. Aber das, was wir in Christus haben, macht uns doch heute schon froh und dankbar und gibt uns Mut und Hoffnung. Und wir können beten. Ich weiß gar nicht, wie ein Mensch leben kann in der heutigen Gesellschaft, der nicht beten kann. Ich weiß es nicht. Wenn ich morgens aufstehe, da will ich schon schier nicht aus dem Bett aufstehen, wenn man an die schlechten Nachrichten denkt. Und da denke ich, wie schaffen es die Leute, ohne Beten, ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Christus, überhaupt morgens aus dem Bett aufzustehen? Ich danke Gott, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Denkt mal an Hiob. Kommt euch das bekannt vor? Ich weiß. Und das ist so wichtig. In all seinem Leid und Schmerz, Verlust der Kinder, seine Ehe unter Druck, sein Hab und Gut, alles weg, diese ganzen Reichtümer und seine Gesundheit und seine Freunde kommen und machen ihm auch noch Stress und sagen, du bist selber schuld. Da sitzt der Mann in seinem ganzen Elend, in seinem ganzen Schmerz, in seinem ganzen Leid, in seinem ganzen Verlust. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut so zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen. Also dieser Körper bleibt zurück auf der Erde. Ich werde Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ist das nicht unglaublich, dass der Hiob in all seinem Leid doch nicht die Hoffnung verloren hat? Ja, er hat geklagt, ja, er hat geweint, ja, er hat Gott Vorwürfe gemacht. Aber im Kern wusste er, dass sein Erlöser lebt. Und Löser heißt, ein anderer bezahlt für mich und erlöst mich, wie jemanden einen Sklaven aus den Ketten befreit, wie jemanden aus dem Gefängnis befreit, hinter eisernen Türen hervor, aus Elend und Krankheit und Not. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auch wenn alles zerbricht, wir wissen, Jesus Christus bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Johannes schreibt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Unsere Rettung ruht nicht auf unserer Leistung, sie ruht auf dem vollbrachten Werk Jesu am Kreuz. Dieser Schrei, es ist vollbracht, viele von euch kennen die Übersetzung, Tetelestai, ist ein Kaufmannsbegriff. Alles bezahlt. Das ist ein Schuldschein, wird unten drunter, wenn die Schuld beglichen ist, unterschrieben mit Tetelestai. Die ganze Schuld beglichen. Es ist alles bezahlt, bis auf den letzten Cent ist alles bezahlt. Tetelestai, das ruft Jesus am Kreuz. Nicht 90%, nicht 99%, 100% hat er für uns getan. Christus hält mich fest. Wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Ja, das war, wir wissen, das ewige Leben. Wir wissen, dass Gott unsere Gebete erhört. Und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, so hört er uns. Wenn wir wissen, dass er uns hört, so wissen wir, dass wir die Bitten haben. Und ich habe dazu geschrieben, als Notiz für mich selber, nicht jedes Gebet, leider, wird so erhört, wie ich es mir erwarte, wie ich es mir wünsche, Aber ich bin Kind Gottes und jedes Gebet wird gehört und auf Gottes Weise zu seiner Zeit, in seiner Weisheit, in seiner Machtfülle auch beantwortet werden. Und dieses Vertrauen müssen wir immer wieder lernen, auch bei unerhörten Gebeten oder bei unerfüllten Wünschen. Da müssen wir der Weisheit Gottes alles zutrauen, dass er besser weiß als ich, was für mich gut ist. Was hat es mit dem Ich weiß zu tun? Wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört, hatte ich gesagt. Martha und Maria hatten zu Jesus gesandt und hatten gesagt, komm schnell, der, den du lieb hast, ist krank. Jesus hat sich Zeit gelassen. Diese Krankheit ist nicht zum Tod. Sie ist zur Verherrlichung Gottes. Und er lässt sich so viel Zeit, dass der Lazarus stirbt. Und er kommt nach Bethanien und die Martha läuft ihm entgegen. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber ich weiß, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Hundertprozentiges Vertrauen auf diese innige Verbindung zwischen dem Herrn Jesus und seinem himmlischen Vater. Gottes Weisheit, die sich mit Jesu Machtfülle verbindet. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich weiß, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und es kommt nochmal ein, ich weiß, dein Bruder wird auferstehen. Martha sprach zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Das durfte sie wissen, dass es eine Auferstehung gibt. Aber mir geht es darum, was traut sie Jesus zu? Ich weiß, was du bittest von Gott, das wird er dir geben. Und das ist Glauben, nicht weil die Umstände gut sind. Und das ist bei vielen, ich kenne euch ja nicht persönlich, gibt genug wahrscheinlich hier, die sagen, Mensch Gerald, wenn du wüsstest, was bei mir gerade los ist, an Krankheit, an Schmerz, ich habe Sorgen um Angehörige, die im Krankenhaus sind, um Kinder, die nicht den Weg der Nachfolge gehen mit Jesus, das tut richtig weh. Vielleicht ein krankes Enkelchen, ein Verlust, eine Trauer. Es gibt so viel, wo wir sagen, nein, die Umstände sind nicht gut. Es geht mir gerade gar nicht gut. Der Glaube traut Jesus alles zu, weil er da ist, in dieser Situation, in diesen herausfordernden Umständen. Ich will ihm vertrauen. Wir wissen, dass Gott alles zum Guten führen kann. Paulus schreibt, und das ist das, wir wissen, was wir eben von diesem Fußballer aus Italien schon gelesen haben. Wir wissen aber, nicht wir hoffen, wäre schön, wenn, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten. Wir haben uns heute Morgen im Gottesdienst Gedanken gemacht, dass Gott durch Prüfungen, durch die wir gehen müssen, beschenkt. Es sind Geschenke, die nicht schön verpackt sind, aber dass Gott immer ein gutes Ziel hat mit den Prüfungen, durch die er uns gehen lässt. Und Jakobus sagt, dass Gott uns zur Vollkommenheit führen möchte. Nicht uns bestrafen, nicht uns grausam leiden lassen möchte. 7-mal lesen wir dort, dass Gott uns zur Vollkommenheit führen möchte, durch die Prüfungen, durch die er uns gehen lässt. Und dann sagt Paulus noch, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, ja Gewissheit, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Gott begegnet uns immer in Liebe, nie in Rachsucht, nie als strafender Gott. Die Strafe lag auf dem Sohn. Als ein Vater, der uns manchmal erziehen muss, der uns nicht alles erklären muss, aber der uns immer in Liebe begegnet. Paulus verstand die Wege Gottes auch nicht immer. Aber er wusste, Gott macht keine Fehler. Wir wissen, dass Jesus Vollmacht hat. Finde ich besonders schön. In Markus 2 wird ein Gelähmter zu Jesus gebracht. 4 Freunde tragen ihn, das Dach wird aufgebrochen. Da rieselt der Putz runter auf Jesus. Der Mann wird runtergelassen und Jesus sagt, steh auf, nein, deine Sünden sind dir vergeben. Hatten die Freunde sich anders vorgestellt? provoziert, löst eine kleine Palastrevolution aus, denn die Pharisäer und Schriftgelehrten um ihn herum sagen, das geht nicht, allein Gott kann Sünden vergeben. So nicht, du Pseudo-Messias. Und dann sagt Jesus, ey, warte mal, damit ihr wisst, nicht nur eine zarte Andeutung von, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Er hat die Macht über Krankheit, er heilt den Gelähmten, aber er hat auch die Macht über unsere Schuld und will sie ausradieren, sodass sie in Zeit und Ewigkeit keine Rolle mehr spielt. Und das ist auch die Botschaft, mit der wir in die Welt gehen dürfen beim Pfingstjugendtreffen und die Jugendlichen, die mit dieser Botschaft dann wieder zu Tausenden rausgehen und wir selber, die wir dieses Wissen in uns tragen, Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben und uns zu Kindern Gottes zu machen. Eine Gewissheit, eine feste Gewissheit. Wir wissen, wem wir gehören. 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Das ist unsere Identität, nicht was wir leisten, nicht unser Beruf. Ich habe manchmal Angst vor dem Tag, wenn ich pensioniert werde, dass ich denke, was bin ich denn dann noch? Ja, ich war mal Dozent in China an der Universität, super. Ich war mal Übersetzer, toll. Ich war mal Projektmanager bei Coworkers in Stuttgart, Wahnsinn. Jetzt bin ich Gemeindereferent. Und vielleicht eines Tages, dann bin ich nichts mehr. Meine Identität ist in Christus. Ich bin Gottes Kind. Das ist das allererste und das Zentrale. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Nicht über das, was wir tun, nicht was wir erreicht haben. Wer an Christus glaubt, gehört Gott. Der Erfolg definiert mich nicht. Auch nicht meine Niederlagen. Auch nicht meine Vergangenheit. Ich habe eine Menge Murks im Leben gemacht. Ich bin erst spät zum Glauben gekommen. Meine Vergangenheit definiert mich nicht. Nicht mein Versagen, auch nicht die Meinung anderer, sondern die Tatsache, ich gehöre Jesus. Das ist unsere Identität, wenn wir an Jesus glauben. Eine feste Gewissheit, ich gehöre Jesus. Die letzten Gedanken. Paulus konnte sagen, ich weiß, an wen ich glaube, 2. Timotheus 1, Vers 12. Er schreibt, aus diesem Grund leide ich dies alles, schreibt er aus dem Gefängnis, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, also seiner Ketten schämt er sich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Es ist nicht eine Theologie, die ihm Kraft schenkt, eine neue Religion, mehr Follower, mehr Influencer. Eine Person gibt ihm die Kraft, die Ketten und das Gefängnis auszuhalten. Ich weiß, an wen ich glaube. Jesus Christus. Und ich bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Das genügt, schreibt Paulus. Ein Kind kennt nicht alle Wege, aber es kennt die Hand des Vaters. Ich weiß, an wen ich glaube. Und so fassen wir zusammen. Wir wissen, weil Christus lebt. Alle Gewissheit des Christen läuft auf eine Person zu, Jesus Christus. Hiob konnte sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Martha konnte sagen, auch jetzt weiß ich, dass der Vater deine Gebete erhört. Paulus konnte bekennen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und Johannes schreibt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Darum steht am leeren Grab die größte Gewissheit der Weltgeschichte. Jesus lebt, der Auferstandene, der uns begleitet auf unserem Weg und uns führt an das gute Ziel. Das ist zum Mitnehmen heute Nachmittag der Kern von 1. Johannes 5. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir wissen, wem wir geglaubt haben. Wir wissen, wer unser Retter ist. Wir wissen, dass er lebt. Wir wissen, dass wir in ihm ewiges Leben haben. Und wir wissen, Jesus Christus ist der Herr, heute über diese Welt, über die Machthaber, über die Umstände, über unser Leben. Und er ist auch der kommende Herr und König, der sichtbar wiederkommen wird und seine Brautgemeinde nach Hause holt. Und darauf freuen wir uns. Und bis es soweit ist, wollen wir uns ihm anvertrauen. Wir wissen, dass er unser Erlöser ist. Amen.
Wir danken und sind so froh über diese Bibelstunde. die Vergewisserung, die Ermutigung auch zum vertrauensvollen Gebet. Und wir antworten mit dem Lied, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, das Lied Nummer 373, 373.
Ich bete jetzt noch für uns und anschließend empfangen wir noch den Segen. Herr Jesus, wir sagen danke für diesen Nachmittag. Es ist ein gemeinsames Hören auf dein Wort. Und das ist so wunderbar, dass wir überhaupt einen Gott haben, der Lust hat, mit uns zu reden, der einen Weg gefunden hat, sich uns zu zeigen in dem Herrn Jesus Christus, wie wir es gehört haben. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Unglaublich. Wir haben Zugang zu diesem Vater und auch zu dem Gnadenthron, wo Jesus heute sitzt und für uns betet als unser großer hoher Priester und auch der Heilige Geist, der sich für uns verwendet mit unaussprechlichen Seufzern, wenn wir selbst gar nicht mehr beten können oder nicht mehr wissen, wie wir beten sollen. Du betest für uns, das ist wunderbar. Auch wir dürfen beten und uns jetzt neu dir anbefehlen für die vor uns liegende Woche, dass du uns die Kraft schenkst, die wir brauchen, auch umzugehen mit den Dingen, die uns einschränken, mit Kraftlosigkeit, mit Schmerz, mit Krankheit, da gibt es doch einiges, wo wir sagen, ach, das fällt mir nicht leicht, aber du bist mit dabei, du bist mitten in der Situation, du kannst Heilung schenken und einen Aufblick zu dir und uns immer wieder daran erinnern, was wir heute gehört haben. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen und da stehen wir davor und sagen, Herr, ich verstehe dich nicht, aber es gibt Gewissheiten von Geborgenheit, Annahme bei Gott, die Gotteskindschaft, die uns keiner nehmen kann. Und auch die Güte und Freundlichkeit Gottes, die uns begleitet auf unserem Weg, die uns auch versorgt und beschenkt mit allem, was wir brauchen. Daran hast du uns heute erinnert. Gib uns diese Gewissheit und dass wir auch andere freudig einladen, sich mit dem Sohn Gottes und mit dem ewigen Gott versöhnen zu lassen, weil wir ihn selbst so kennenlernen durften. So danken wir dir, Herr Jesus. Und wer in der Lage ist, darf sich erheben für den Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen. Sie nehmen bitte wieder Platz.
Ja, so gehen wir mit neuer Gewissheit in die neue Woche und danken nochmal ganz herzlich und wünschen der ganzen Familie Müller auch viel Segen, weiterhin Schutz, Weisheit und die Leitung. Gerne lade ich ein für die nächste Bibelstunde mit Schwester Renate Steinberg. Und gerne empfehlen wir Ihnen auch das Opfer, dieses Werk Coworkers. Das ist ein Werk, wo wir wissen, dass Sie die anvertrauten Gaben wirklich dahin geben, wo es zuverlässig verwaltet wird. Es geht nur an Personen und Werke, die Sie persönlich kennen. Auch ganz ohne viel Aufhebens, auch für verfolgte Geschwister. Sie dürfen das nicht groß veröffentlichen, deshalb kommt es nicht raus, aber gerne empfehlen wir Ihnen das Opfer. Und Schwester Brigitte, habe ich noch was vergessen anzusagen? Ja. Das Kaffee. Oh, ja, nee. Das nächsten Sonntag gibt es wieder Kaffee, gell? Ja, nächste Woche, ja. Und dann laden wir Sie auch ein, die Sachen mitzunehmen. Es gibt ja immer viel mitzunehmen in der Bibelstunde, aber jetzt buchstäblich eine Tasche, wo Sie auch Informationsmaterial und Sachen von Coworkers einpacken und vielleicht weitergeben können. Ja, ganz herzlichen Dank und Gott befohlen. Bis zum nächsten Sonntag, so Gott will.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.